Herzlich willkommen zum Textilwirtschaft-Podcast. Bite me, see you in hell, rule breaker. Das sind nur einige der Statements, die die Strumpfhosen, Slips und Bodysuits von Saint Seth zieren. Erst 2021 von Vivian Wisocki und Larissa Schmidt, damals Mitte 20, gegründet, macht das Label mittlerweile einen hohen siebenstelligen Umsatz. Der wichtigste Markt sind die USA. Zu prominenten Fans der Produkte zählen Kendall Jenner und Paris Hilton. Eine beeindruckende Gründerinnengeschichte, die wir in diesem Jahr mit dem Forumpreis der Textilwirtschaft ausgezeichnet haben und in die uns Larissa Schmidt nun einen Einblick gewährt. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Hallo Larissa, schön dich zu sehen.
Hallo Charlotte, schön, dass ich da sein darf.
Ja, also ich habe eben schon gesagt, eine echte Erfolgsstory, die ihr da hingelegt habt. Aber was hat euch überhaupt dazu inspiriert, Saint Seth ins Leben zu rufen? Gibt es da ein bestimmtes Erlebnis, das den Ausschlag gegeben hat?
Ja, definitiv. Also ich glaube, es hat zwei Seiten. Also auf der einen Seite wussten Vivian und ich witzigerweise beide schon immer, dass wir mal gründen wollen würden, weil wir schon immer so beide so dieses Verlangen nach Selbstbestimmtheit hatten. Also dass wir so irgendwie selbst unseren eigenen Tag strukturieren dürfen, dass wir irgendwie machen können, was wir Lust haben, was wir können. Das war so die Komponente, dass wir schon immer so ein eigenes Startup haben wollten. Und dann, damals, hatte Vivian tatsächlich ganz am Anfang noch einen anderen Mitgründer und die haben sich den Strumpfhosenmarkt angeschaut, weil sie den ganz spannend fand, weil da ehrlicherweise seit Jahren halt keine Innovation wirklich stattgefunden hat. Und es gibt so einige wenige große Player, aber das war es dann auch schon. Und das fanden sie irgendwie ganz spannend und dann hat Vivian sich so überlegt, wieso die Brand darum gebaut werden soll und ist dann auf ein Interview von Cher gekommen. Die hat mal in einem Interview erzählt, dass ihre Mutter immer zu ihr meinte, Sweetheart, settle down and marry a rich man. Und Cher hat damals, wo das ja noch gar nicht irgendwie in war, mit dem berühmten Satz geantwortet, Mom, I am a rich man. Und Vivian fand das irgendwie so eine geile Aussage und so eine coole Attitude.
Total,
und,
ja.
Genau, und wollte, dass das irgendwie so die Brand beschreibt. Und irgendwann war sie dann so, wie cool wäre das eigentlich irgendwie auch tragbar zu machen. Und dann ist die Idee der ersten Statement-Strumpfhose geboren. Und damit haben wir im Prinzip Produkte kreiert, ja, die sprechen an Stellen, wo man es vielleicht gar nicht erwartet.
Mhm. Ist das auch euer Bestseller?
Tatsächlich nicht. Unser Bestseller ist aktuell, fanden wir auch sehr überraschend, Bite Me. Auf dem Po, weil man das ja auch eigentlich gar nicht sieht, was ja total witzig ist eigentlich. Es ist eher so ein Ausziehmoment, sag ich mal, oder wahrscheinlich so ein Secret-Statement, was man vielleicht auch gar nicht manchmal zeigt, sondern mehr für einen selbst, fürs eigene Selbstbewusstsein ist.
Ja, total. Und das macht eure Sachen ja auch aus, dass es jetzt nicht so platt irgendwie ist, sondern so auf den zweiten Moment auch, ja. Ich habe es schon angesprochen, euer wichtigster Markt sind die USA. Wie ist es euch gelungen, von Berlin aus so schnell dort Fuß zu fassen?
Ja, das ist eine gute Frage. Manchmal wissen wir das selbst gar nicht so genau. Also ich glaube, wir haben von Anfang an, war es immer unser Plan, eine internationale Marke zu kreieren. Also wir haben Saint Seth schon immer international gesehen. Und wir fanden auch schon immer, dass unsere Statement-Strumpfhosen irgendwie viel amerikanischer sind, weil wir irgendwie schon früh verstanden haben, dass in den USA ist ja so Selbstinszenierung, das ist ja kein Tabu, sondern das ist eher so Teil der Kultur und da passen ja unsere Statement-Strumpfhosen irgendwie perfekt rein. Das heißt, ich glaube, unser Erfolg in den USA, der stützt sich so auf drei Pfeilern. Einmal eben dem Produkt, der Brand und dem Setup. Und beim Produkt hatten wir eben den Vorteil, dass es halt sehr amerikanisch ist. Es ist was Neues, was die Amerikaner auch so noch nicht kennen. Und dadurch funktioniert es für uns sehr gut, auch vor allem über Ads, über Marketing. Und dann bei der Brand haben wir halt von Anfang an versucht, die Brand auch sehr international zu denken. Also wir haben uns immer versucht, größer darzustellen, als wir eigentlich sind. Das heißt, wir haben schon immer auf Englisch kommuniziert. Wir haben versucht, schon sehr viel Social Proof und Trust aufzubauen auf Instagram, bevor wir in die USA gegangen sind. Also wir hatten schon relativ viele deutsche Stars, die uns getragen haben. Wir hatten schon 100.000 Follower auf Instagram. Also wir sind nicht sozusagen mit nichts in die USA gegangen, sondern schon so ein bisschen Brand Equity. Und das ist da nochmal viel, viel wichtiger, als es zum Beispiel hier ist. Und dann beim Setup, es haben uns ehrlicherweise alle am Anfang davon abgeraten, in die USA zu gehen, weil es irgendwie zu teuer ist, zu riskant, zu komplex. Und wir haben dann irgendwie so überlegt und haben uns so gedacht, okay, aber wir starten einfach ganz klein. Also wir haben es von Anfang an immer noch aus Deutschland verschickt. Wir haben erstmal Ad-Tests gemacht mit ganz wenig Budget am Anfang und haben einfach mal geguckt, was irgendwie passiert. Und dann waren halt die Ergebnisse von Tag 1 irgendwie mega. Und dann haben wir aber erst angefangen, sukzessive das Setup zu optimieren und da Geld rein zu investieren, weil wir eben nicht riesiges Budget hatten, um irgendwie gleich ein Lager vor Ort aufzubauen, ein Team vor Ort aufzubauen, Anwälte und so weiter und so fort. Und das ziehen wir eigentlich bis heute durch, so dieses leane und effiziente Setup, wo wir einfach schauen, dass wir alles maximal komplexitätsreduzierend aufbauen und dadurch wir uns auf unsere Core-Kompetenz, nämlich Produkt und Marketing, fokussieren können.
Du hast jetzt eben auch schon mal Social Media angesprochen, dazu kommen wir später nochmal. Wenn wir nochmal bei der USA bleiben, würde mich da interessieren, welche Herausforderungen die Zollpolitik von Donald Trump für euer Unternehmen mit sich bringt.
Ja, das war natürlich erstmal schon ein Schlag, weil du weißt ja auch nie, was passiert. Es passiert gerade von einem Tag auf den anderen, kommen immer irgendwelche neuen News, neue Zölle, dann sind sie wieder weg, dann sind sie wieder doch nicht weg. Wir hatten das Glück, dass sie uns bis jetzt noch nicht betroffen haben, weil wir verschicken aus Deutschland. Das heißt, wir sind per se schon pro Paket unter dieser 800-Dollar-Grenze und wir produzieren nichts in China und in Asien. Dadurch sind wir bis jetzt noch nicht betroffen. Aber natürlich kann man das bei Donald Trump so nie so sagen, wie das in Zukunft aussieht. Ich glaube, für uns ist es aber trotzdem so, dass die Zölle uns dann vielleicht ein bisschen Marge kosten, aber auf jeden Fall nicht den Mut, weiter in die USA zu investieren, weil wir sehen das einfach als einen sehr langfristigen Markt für uns an und auch in Donald Trump wird ja im Zweifel irgendwann mal auch wieder weg sein.
Ja, das hoffen wir, genau. Dass dann mal wieder was anderes kommt. Ja. Du hast eben gesagt, ihr produziert nicht in Asien. Ihr produziert alles in Italien oder habt ihr noch andere Orte?
Unsere Strumpfhosen werden in Italien produziert. Unsere Bodies und Slips werden in der Türkei produziert. Das sind so unsere großen zwei Standorte.
Und welche weiteren Märkte habt ihr im Visier? Seht ihr da noch woanders größeres Potenzial, wo ihr noch reingehen wollt?
Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich wachsen wir dieses Jahr auch sehr stark in Europa und auch in UK. UK natürlich auch sehr spannend für uns, ähnelt noch am ehesten irgendwie auch dem amerikanischen Markt. Ist auch ein großer Fashion-Markt. Und was wir auch ganz spannend finden, ist das tatsächlich Australien. Weil wir haben ja durch unsere Strumpfhosen eine sehr hohe Saisonalität. Das heißt, wir machen im September bis Dezember fast 80% unseres Umsatzes. Und irgendwann hat mir letztes Jahr so die Idee, naja, es haben ja auch Länder Winter, wenn wir Sommer haben. Und dann haben wir angefangen, in Australien Ads zu schalten letztes Jahr und machen das dieses Jahr wieder. Und das funktioniert echt relativ gut. Und da würden wir gerne auch nochmal mehr einsteigen, weil Australien natürlich auch super fashionable Markt. Da werden super viele Trends geboren. Da kommen super viele coole Marken her. Also das können wir uns auch noch ganz gut vorstellen. Und am Ende ist unser Ziel wirklich eine globale Marke aufzubauen.
Also ihr habt schon wahnsinnig viel gemacht, seid da total umtriebig, habt das aber alles mit einem Team aus 5 Leuten gestemmt, oder?
Ja, bis jetzt ja.
Ja, Wahnsinn. Aber das bringt mich auch zu dem Thema Führung. Also was macht gute Führung für euch eigentlich aus und wie schafft ihr es, die Leute so zu motivieren, dass da eben alle so voll dahinter sind und so mitziehen?
Ja, ich glaube, gute Führung bedeutet für uns, dass wir das Team so stark machen, dass wir überflüssig sind. Das ist jetzt natürlich im Fünfer-Team noch nicht so, aber was wir damit meinen ist, dass bei uns halt jeder die volle Verantwortung hat für seinen Bereich und das gibt ja auch so einen Selbstwirksamkeitseffekt, sage ich mal. Und dadurch fühlen sich auch jeder von uns im Team halt so, als wäre und ist ja auch ein großer Part des Erfolges und von Sensors. Und wir geben sehr viel Vertrauen, wir geben sehr viel Verantwortung, wir geben aber auch sehr viel Transparenz. Also bei uns weiß auch wirklich jeder, wie es gerade läuft, was ist der Umsatz, was sind die Kosten, was ist das Ergebnis. Mal gucken, ob man das bis Ultimo durchziehen kann, aber jetzt gerade ist es auf jeden Fall so. Und ich glaube, das wertschätzt unser Team halt auch total, weil sie natürlich dadurch auch sehr viel Einblicke bekommen, sehr viel lernen. Das sind alles auch, wir sind ja nur Mädels und das sind alles auch gründungsinteressierte Mädels, die natürlich bei uns auch sehr viel lernen, vielleicht für dann später mal, wenn sie sich selber selbstständig machen.
Und habt ihr euch da auch mal Coaches geholt? Oder weil ihr seid ja eben auch sehr jung. Ich stelle mir das auch wahnsinnig schwer vor, von heute auf morgen dann so zu führen.
Ja, klar. Also wir sind natürlich auch weit davon, perfekt zu sein. Ne? Wir haben auch viele Fehler gemacht, aber wir haben von Anfang an, erstmal als wir auch noch kein Geld hatten, um jetzt einen Coach zu holen, ein sehr gutes Netzwerk uns aufgebaut und wirklich uns super viel ausgetauscht mit anderen Gründern, anderen Gründerinnen. Und das hat viel geholfen und jetzt seit so ein paar Monaten haben wir tatsächlich auch einen Coach. Das hilft auch nochmal wahnsinnig, weil wir sagen immer so, Gründen ist die beste Lebensschule. Du realisierst relativ schnell, welche Stärken du hast, aber auch welche Schwächen. Und die siehst du dann nicht nur an dir, sondern die siehst du dann meistens auch an, wie du dein Unternehmen führst. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass wir da auch von Anfang an irgendwie versuchen, unsere Schwächen stärker zu machen, sage ich mal.
Und ihr habt jetzt aber auch weitere Stellen ausgeschrieben. Also es wird nicht bei den 5 bleiben?
Nein, wir werden dieses Jahr nicht mehr nur mit 5 schaffen. Wir werden uns da auf jeden Fall vergrößern wollen und müssen.
Ja, was ist da so die Perspektive?
Du meinst an Anzahl von Mitarbeitern? Ja. Also ich glaube, wir werden dieses Jahr so auf 8 bis 10 wachsen.
Also verdoppeln, ja.
Genau, verdoppeln, ja.
Okay. Also Strumpfhosen waren jetzt der Anfang bei euch. Lingerie ist bereits dazugekommen. Wie geht es jetzt weiter?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da darf ich natürlich auch noch gar nicht so viel verraten.
Schade.
Ich glaube, am Ende, was wollen wir unserer Kundin bieten? Wir wollen, dass unsere Kundin sich selbstbewusst und sexy fühlt. Und ich glaube, da gibt es noch sehr viele Produktkategorien, die dafür sprechen würden, die zu machen. Und ich glaube, da haben wir noch ganz viele Ideen und da wird auch noch viel kommen.
Okay, dann bleiben wir gespannt und verfolgen das natürlich auch weiter. Was waren bisher so die größten Herausforderungen für euch?
Da gab es viele.
Das glaube ich, ja.
Also ich glaube, was viele unterschätzen, auch wir, wenn man ein E-Commerce-Unternehmen gründet, es geht auch wirklich viel um Cashflow. Also ich glaube, für uns die größte Challenge war, irgendwie unseren Wachstum zu finanzieren, bevor wir uns selbst getragen haben. Und das hat am Ende auch sehr viel mit Genauigkeit zu tun, sich genau die Zahlen anzuschauen, auch das Businessmodell zu verstehen und da einfach ein sehr gutes Cashflow-Management zu haben, vor allem, weil wir auch eben so eine hohe Saisonalität haben. Das heißt, wir haben einfach Monate, wo wir einfach sehr, sehr wenigen Umsatz haben. Und dann haben wir andere Monate, wo wir extrem, also wir haben einfach eine ganz hohe Fluktuation übers Jahr in den Umsatzzahlen. Dann auch am Anfang, ich meine, das ist jetzt ein Luxusproblem, aber das macht auch nicht wirklich Spaß. Wir hatten immer Lieferengpässe. Also zum Beispiel auch letztes Jahr haben wir unsere Bodies und Slips gelauncht und wir konnten teilweise die Produkte wochenlang nicht liefern, weil dann unser Produzent doch nicht zu dem Zeitpunkt fertig war, wie er versprochen hatte. Wir hatten super viele Kundenbeschwerden. Das hat uns mega viel leid getan. Wir haben Videos gemacht, weil wir uns wirklich, du fühlst dich dann ja als Gründerin auch so verantwortlich dafür, dass dann das Paket nicht ankommt und dass du irgendwie dann dein Lieferversprechen nicht halten kannst. Und das sind dann wirklich so Momente, wo du denkst, so, boah, pff, ja, jetzt wird's irgendwie eklig und macht dann auch keinen Spaß mehr. Aber da muss man, glaube ich, durch. Und das wird uns auch noch weiter begleiten, denke ich mal. Also da werden noch einige Challenges auf uns zukommen.
Was habt ihr dann in dem Fall gemacht? Also wenn so Beschwerden kommen, also du hast gesagt, ihr habt dann auch Videos gemacht. Also auch da seid ihr ganz transparent damit umgegangen. Und wie hat die Community das dann aufgenommen?
Ja, das versuchen wir immer. Also ich glaube, einer unserer Core-Werte auch für Senses ist Authentizität. Das heißt, wir versuchen dann wirklich auch immer offen damit umzugehen. Wir haben da wöchentliche Update-Mails selbst geschrieben. So, wie sieht's aus? Wo ist die Ware jetzt gerade? Dann war wieder irgendwas. Dann wirklich ganz ehrlich gesagt, es tut uns mega leid. Das hört sich jetzt total an wie eine Ausrede, aber wir können wirklich, wir machen alles, was wir können. Und das Positive ist, das wird von den meisten sehr, sehr gut aufgenommen. Klar gibt es am Ende immer welche, kann ich auch verstehen, ne? Wenn du irgendwie 5, 6 Wochen auf deine Ware wartest, du hast dich total gefreut auf deinen Body und dann kommt der einfach nicht an. Das gibt es natürlich auch, aber wir haben immer sehr positive Erfahrungen gemacht, wenn man einfach authentisch bleibt und vor allem proaktiv kommuniziert, was wir auch am Anfang immer etwas verpasst haben, weil du bist dann immer so im Internen und du willst intern alle Probleme lösen und du vergisst dann total, dass es eigentlich viel wichtiger wäre, jetzt eigentlich schon proaktiv rauszugehen und zu sagen so, hey Leute, wir haben da ein Problem. Und das kann ich immer echt nur sehr empfehlen. Also wir haben da immer sehr positive Erfahrungen mitgemacht.
Das führt mich direkt dazu, dass in den sozialen Medien ist ja sowieso oft ein rauer Ton. Also, und jetzt habt ihr auch noch sehr, ja, man könnte auch sagen, provokative Statements zum Teil. Wart ihr dem auch schon mal ausgesetzt, dass ihr da irgendwie angefeindet wurdet in Kommentaren?
Ja, also ich glaube, wenn du sichtbar bist, wirst du auch angreifbar. Das ist so. Wir hatten bis jetzt das Glück, dass sich das sehr in Grenzen hält. Wir fragen uns aber auch schon immer so, wann das erste Mal das passieren wird. Ich glaube, davor kann man sich nicht beschützen. Und ich glaube, wir können uns auch noch nicht davor beschützen, wie uns das am Ende fühlen lässt. Weil ich glaube, wir sind das für uns beide irgendwie neu. Und das wird dann auch sehr, ein sehr spannender Prozess für uns sein. Also ich kann dir die Frage so an sich noch gar nicht beantworten. Aber es wird sehr spannend, glaube ich. Weil das ist natürlich immer noch mal was anderes, wenn man dann auch so durch so, ich sag mal, anonyme Kritik geht, ne? Also wir kennen ja alle, wenn wir irgendwie kritisiert werden von ja, vom Team, von Freunden oder so, wenn man mal was falsch gemacht hat, aber wirklich so, wie geht man dann auf Kritik um von Menschen, die einen eigentlich gar nicht kennen? Und viele schaffen das ja dann so, das so einfach durch sie durchfließen zu lassen. Ich weiß nicht, ob wir nicht so gut darin sein werden, aber wir werden es sehen.
Ja, die Frage ist ja auch, wie reagiert man dann, wenn das Gegenüber eigentlich auch gar nicht mit Argumenten zu kriegen ist?
Ja.
Ja, ihr seid jetzt auch schon im Wholesale gestartet. Zu den Kunden zählen zum Beispiel Engelhorn und Ludwig Beck. An wie vielen Point of Sale seid ihr denn und was ist da noch geplant?
Ja, tatsächlich haben wir eine große Wholesale-Aktion gemacht, kann man sagen, in unserem zweiten Census-Jahr. Und zwar war da gerade der Ukraine-Krieg, hat da gerade gestartet und wir waren irgendwie total, ja, verzweifeln, weil wir dachten, okay, der E-Commerce-Markt, der bricht jetzt zusammen und wir müssen uns irgendwie weitere Vertriebskanäle dazu holen und haben dann irgendwie innerhalb von einem Monat fast, ich glaube, 100 B2B-Stores für uns gewinnen können. Ehrlicherweise ist aber trotzdem nicht unsere Kernkompetenz. Also wir sind einfach sehr stark, was Produkt- und Online-Marketing angeht. Und wir haben immer gesagt, wir finden Wholesale super spannend, weil ich finde, das gibt auch nochmal der ganzen Marke ein ganz anderes Trust-Gefühl. Und es ist einfach super cool, wenn auch Kunden dann so die Produkte einfach in der Hand haben können. Und das macht einfach nochmal das ganze Universum viel, viel stärker. Aber uns war auch immer bewusst, dass wir nicht die sind, die die Kernkompetenz in diesem Feld haben. Und dadurch, dass wir nur 5 Leute waren, war das für uns immer so ein krasses Fokusthema. Und das war eben dann einfach kein Fokus. Aber ehrlicherweise, der Forumspreis, der hat uns irgendwie nochmal so motiviert, weil so viele auf uns zugekommen sind und irgendwie uns jetzt bei sich haben wollen und auch irgendwie echt coole Agenturen, dass ich mir fast vorstellen könnte, dass wir das jetzt etwas vorziehen und schauen, dass wir da wirklich starke Partner an unserer Seite bekommen und jetzt dann, ja, groß in den Wholesale vielleicht gehen wollen.
Ja, das ist doch schön zu hören, dass ihr euch da auch gut vernetzen konntet nochmal.
Ja, das auf jeden Fall.
Du hast es am Anfang schon erwähnt, dass Social Media entscheidend zu eurem Erfolg beigetragen hat. Kannst du da gerade nochmal sagen, welche Strategien da besonders erfolgreich sind?
Also witzigerweise sind unsere Teamvideos die Videos mit der höchsten Reichweite. Also wirklich die Videos, wo wir so die meiste Authentizität zeigen, persönliche Nähe, irgendwie wo man einen hohen Community-Fokus hat und einfach so einen, ja, so eine Nahbarkeit, die wir ja auch mit unserer Brand ausstrahlen wollen. Und das macht irgendwie immer total viel Spaß, weil es ist fast schon so wie so Teambuilding-Activities. Du machst dann eigentlich einen Tag nur irgendwelche Tänze oder sonst was. Also das ist wirklich super witzig und das läuft auch sehr gut für uns. Und auf der anderen Seite versuchen wir irgendwie immer so virale Storytelling-Formate zu machen. Also zum Beispiel, was bei uns extrem gut läuft, ist immer zu Muttertag oder Valentinstag. Wir haben dann immer so einen Statement-Post, wo einfach so witzige Quotes da sind. Die werden wirklich zu x-tausenden Mal geteilt. Das ist wirklich verrückt. Da haben wir, ja, Rosa bei uns im Team, die sich das immer ausdenkt, die nennen wir auch immer liebevoll unsere Meme-Queen, weil sie das wirklich immer auf den Punkt bringt. Das ist zum Beispiel auch so ein Format, was sehr gut läuft. Und ja, dann versuchen wir einfach immer unsere Schrumpfhosen natürlich und unsere Slips und Bodys dann einfach in einem, ja, sehr coolen, gestylten Outfit zu zeigen. Testen da auch ganz viele Formate, Creatives, ja.
Ein Post wurde von Paris Hilton geliked. Welcher war das?
Ja, das war ein sehr großer Moment. Das war tatsächlich unsere Herznetz-Strumpfhose. Und die hat sie mit ihrem berühmten Spruch "That's hot" kommentiert, den sie früher immer gesagt hat. Und das war für uns natürlich wie so irgendwie so ein Ritterschlag. Paris Hilton, unsere irgendwie Ikone. Und dann haben wir echt alles in Bewegung gesetzt, dass wir irgendwie an sie oder ihre Stylistin rankommen und haben das tatsächlich am Ende auch die Adresse rausbekommen und haben ihr jetzt so custom-made That's Hot Strumpfhosen zugeschickt. Und anscheinend wurden die jetzt sogar für ein Shooting mit ihr verwendet. Aber wir haben noch keine Bilder, wir haben noch keine finale Bestätigung. Aber das wäre natürlich ganz großes Kino für uns. Und wir haben uns da jetzt schon ein bisschen vorbereitet, schon die Strumpfhose mit der Zott auf der Website schon mal als nicht kaufbar. Aber damit sie schon mal so da ist, falls der große Moment irgendwie, ja, da sein sollte, muss man dafür natürlich vorbereitet sein, weil wir können das noch gar nicht einschätzen, was das am Ende ausmacht.
Ja, der kommt bestimmt. Aber hat sich jetzt dann dieses Kommentieren auch schon irgendwie in den Abverkäufen bemerkbar gemacht?
Nee, das nicht direkt, aber du merkst natürlich, dass sowas PR-technisch einfach extrem gut zieht. Also wie du das jetzt mitbekommen hast, sprechen dich dann fast alle Leute einen Monat danach nur noch auf Paris Hilton an. Also das ist schon witzig, was so US-Stars auch für eine Strahlkraft nach Deutschland haben. Das sagen wir auch immer, dass wir uns deswegen PR-technisch gerade sehr auf Amerika fokussieren, weil da einfach oft die Trends geboren werden. Also was eine Kendall Jenner trägt, das trägt dann hier halt auch jeder in Hamburg, München und Berlin.
Was hat sie bestellt?
Kendall Jenner, das ist schon, ich glaube, das ist jetzt 2 Jahre her. Die hat damals die Lucky You Statement Strumpfhose bestellt. Da steht so Lucky You hinten auf der Hüfte drauf. Dann noch Made in Heaven auf dem Oberschenkel. Und ich glaube sogar Mom, I'm a Rich Man. Also hat 3 Strumpfhosen bestellt. Und es ist gar nicht so einfach, weil zum Beispiel die Lucky You Strumpfhose, da siehst du ja das Statement nicht. Das heißt, sobald sie eine Strumpfhose getragen hat, wussten wir natürlich nie, ist das jetzt unsere, ist das jetzt nicht unsere. Aber es war natürlich trotzdem ein krasser Moment für uns.
Ja, stimmt. Aber auch höchste Zeit, dann irgendwie nicht nur Strumpfhosen zu machen, damit man auch die Statements mehr sieht? Oder
genau.
Was habt ihr davor? Oder wollt ihr eher sagen, ihr wollt auch noch mal in eine andere Richtung da gehen und vielleicht gar nicht so sehr mit Statements?
Also ich glaube, das Ziel ist schon, eine Marke aufzubauen, die auch ohne Schriftstatements funktioniert. Trotzdem sehen wir uns als Statement-Fashion-Marke. Und damit meinen wir, dass das zum Beispiel auch, also wir haben jetzt ja auch Bodies gelauncht, die keine Statements mehr drauf haben. Die haben einfach ein sehr ausgefallenes Design und machen deshalb dann ihr eigenes Statement. Und ich glaube, das wird immer die DNA von Sensors bleiben. Wir lieben es, mit den Sprüchen rumzuspielen, weil es macht natürlich auch irgendwie total Spaß, irgendwie auf den Slips dann sich so, jetzt launchen wir welche, da steht dann so Hot Stuff drauf oder irgendwie Play Dirty haben wir. Und das sind immer irgendwie so, es macht auch selber so Spaß, irgendwie sich so die Statements auszudenken. Das heißt, ich glaube, auch Statements werden immer ein fester Bestandteil sein. Aber wir wollen natürlich schon breiter werden, weil nicht überall sehen geschriebene Statements auch cool aus.
Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja. Seit 2024 kooperiert ihr mit Trade Republic. Was hat es damit genau auf sich? Was macht ihr da?
Ja, das war eine unserer absoluten Lieblingskooperationen. Witzigerweise saßen wir im Winter 23 da und haben uns überlegt, was wären unsere Traum-Cross-Collab-Partner. Und Trade Republic stand ganz oben auf der Liste. Und 2 Monate später hatten wir vom CEO von Trade Republic irgendwie die E-Mail im Postfach. Und wir waren so, okay, das ist jetzt schon krass irgendwie. Weil wir die total feiern. Und es ging darum, wir wollten zum Weltfrauentag auf die Gender Pension Gap aufmerksam machen. Also, dass Frauen wesentlich weniger Rente bekommen als Männer. Und haben dafür eine Strumpfhose mit Trade Republic kreiert, wo wir Retire Rich draufgeschrieben haben. Und damit dann auch ein Event ins Leben gerufen, wo wir Frauen eingeladen haben, um ihre finanzielle Unabhängigkeit zu sprechen, wie man sich vorbereiten kann, auch zum Beispiel auf die Rente, was man jetzt schon tun kann, wie man in Aktien und ETFs anlegen kann. Ja, und das war wirklich unsere absolute Traum-Collab, weil so auf der einen Seite so dieses starke, bolde Message und trotzdem so dieses wichtige Thema, auf das wir unbedingt aufmerksam machen wollten, so zusammenkamen. Und ja, das war, ja, glaube ich, eine unserer Favorite Collabs so bis jetzt.
Ist das auch eine fortlaufende Kooperation?
Also wir haben es eigentlich nur für den Weltfrauentag geplant und hatten danach dann nochmal ein Event. Dieses Jahr machen wir tatsächlich eine andere sehr, sehr coole Collab, die noch Ende des Jahres kommt. Aber wer weiß, vielleicht machen wir mit Trade Republic nochmal was. Also es hat schon für beide Seiten irgendwie sehr viel Spaß gemacht.
Und zu der anderen Collab davon aber noch nichts verraten?
Nein, natürlich nicht.
Schade. Ja, welchen Rat würdest du denn jungen Frauen geben, die ein Startup gründen wollen? Also ist ja auch gesagt, die Frauen, die dort arbeiten wollen, auch gründen. Was ratet ihr denen?
Also ich glaube vor allem wir Frauen, wir warten immer darauf, bis der perfekte Zeitpunkt kommt. Und ich glaube, das ist der erste große Rat. Also nicht warten, bis man bereit ist. Es gibt keinen perfekten Zeitpunkt. Ich sage immer, gründen, ja, ist wie Fallschirmspringen, nur dass du dir halt währenddessen den Fallschirm noch nähen musst. Und ich glaube, das ist es auch. Also es hat viel mit mutig sein zu tun. Es hat viel damit zu tun, einfach loszugehen und sich zu trauen und auch nicht so viel sich davon ablenken zu lassen, was andere darüber denken könnten. Also ich zum Beispiel hatte schon 2 Startups vor Sensors, die beide gescheitert sind. Und ich erinnere mich noch gut, als ich einer meiner engsten Freundinnen erzählt habe, dass ich jetzt bei Sensors als Co-Founderin einsteige. Und sie meinte so, boah, puh, jetzt musst du dir aber nach dem dritten, musst du ja schon mal Gedanken machen, wie es im Lebenslauf aussieht. Und das sind natürlich so Momente und das ist ja auch total okay, dass sie das so sieht, aber da muss man sich halt einfach wirklich ganz genau überlegen, welche Meinungen lässt man an sich ran und welche auch einfach nicht und einfach so sein Ding zu machen, an seine Ziele zu glauben. Und dann tatsächlich sehr pragmatisch, sehr guter Steuerberater.
Okay. Du hast gesagt, dass du schon zwei Startups vorher gegründet hast. Ist das nächste irgendwie auch schon im Kopf oder jetzt erstmal volle Konzentration auf St. Sess?
Nee, volle Konzentration auf St. Sess. Also auch die zwei Startups davor hätte ich im Zweifel jedes weitergemacht, hätte es funktioniert. Ne? Also,
ja. Welcher Bereich war das? War das auch Modebranche?
Das war tatsächlich auch Mode, ja. Also das erste war eine Plattform für nachhaltige Mode, wo wir sozusagen als Marktplatz fungiert haben. Und dann haben wir daraus auch eine Modemarke gegründet, die, ich fand nämlich irgendwie auf dieser Plattform so die Klamotten echt teilweise nicht so schön. Und vor allem, ich fand, es gab wenig Kleider und ich bin so ein totaler Kleidermensch. Und dann haben wir eine Modemarke rausgegründet, die sozusagen nur Kleider gemacht hat, aber sehr so floral, so ein bisschen im Zimmermann-Stil, aber natürlich nicht so hochwertig, aber so vom Konstrukt her, genau.
Okay, und die andere?
Das war der Marktplatz, also sozusagen der erste Marktplatz und daraus haben wir die Marke gegründet.
Ja, super, dass dann du dich nicht davon hast abbringen lassen und aller guten Dinge sind drei, sagt man
genau.
Ja.
Genau, und man wird immer schneller, man weiß viel mehr, auch St. Sess, also ein Großteil unseres Wachstums kommt einfach daher, dass ich wirklich halt schon da war und wusste genau, wie unser Shopsystem funktioniert, ich wusste, wie Ads funktionieren und du wirst halt immer schneller.
Hm. Und Vivian und du, ihr kanntet euch vorher schon?
Nee, tatsächlich, wir kannten uns nicht. Wir wurden gematcht, sage ich immer, also wir wurden eigentlich verkuppelt durch unser Netzwerk und haben uns dann kennengelernt und dadurch, dass ich vorher schon gegründet hatte und da auch so ein paar, ich sag mal, Mitgründerschwierigkeiten gab und tatsächlich das ja auch der meiste Grund ist, warum Startups scheitern, dass sich die Mitgründer nicht verstehen und Vivian auch davor so einige Erfahrungen gemacht hat, war es uns total wichtig, dass wir 100% und sicher sind, dass wir das irgendwie zusammen machen wollen. Und ich habe damals auch in München gewohnt, Vivian schon in Berlin und dann haben wir tatsächlich so richtig so 3 Monate Business-Dating gemacht. Sie hat dann immer bei mir in München geschlafen, ich bei ihr in Berlin. Und wir haben wirklich alles besprochen, was es zu besprechen gab und haben aber ehrlicherweise eigentlich schon relativ schnell gemerkt, so das passt mega gut. Unser Bauchgefühl hat gesagt, so wir ergänzen uns perfekt. Das Coole ist, dass Vivian so total im Brand aufgeht, im Produkt aufgeht und ich halt eher so der Zahlenmensch bin, der irgendwie dann gern Performance-Marketing macht und so die Ergebnisse sieht. Und trotzdem so eine gleiche Vision haben, wo die Marke hingehen soll und irgendwie auch so ein Verständnis für Fashion und auch einfach von Anfang an verstanden haben, dass Performance und Brand halt Hand in Hand gehen und dass es nicht eins oder das andere sein muss. Und ich glaube, das kommt uns gerade sehr zugute, weil vor allem diese ganzen Performance-Brands, die irgendwie so keine Seele hatten, die sind ja jetzt gerade irgendwie See Oceans Apart oder Hello Body, die gibt's ja fast alle nicht mehr. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen so, wie man heute auch eine Marke aufbaut, ne? Dass es braucht einfach beide Seiten. Also, ne? Ohne Performance sieht keiner deine Brand, aber ohne Brand wird deine Performance halt auch vergessen.
Und für die Brand braucht es dann auch auf jeden Fall ja, eine starke Haltung, oder? Mhm. Weil bei euch ist es ja schon auch auf jeden Fall so, du hast es auch betont, ne? Diese selbstbewusste Ausstrahlung, die ihr auch vermittelt.
Ja, also dieses selbstbestimmte Leben, was Vivian und ich von Anfang an uns so vereint hat, das ist auch das, was wir ganz stark vermitteln wollen. Also du musst dich in keine Schublade stecken lassen. Ich irgendwie liebe Pink und alles, was glitzert und ziehe mich sehr so Female-Girl-mäßig an, aber liebe halt auch Zahlen und mag das total gerne. Und wir hören auch immer noch super oft so den Kommentar, boah, ihr habt aber eure Zahlen im Griff, so. Und das ist halt einfach, das sind die Vorurteile, die es gibt, aber zu verstehen, dass man sich von denen nicht einengen lassen muss, sondern dass man einfach jede Schublade aufziehen kann. Das ist uns ganz wichtig und das versuchen wir auch immer so mit einem Augenzwinkern mit unseren Statements auch irgendwie zu vermitteln.
Ja, sehr schön. Vielen Dank, dass du uns da jetzt nochmal mehr über euch erzählt hast.
Danke.
Sehr verdient mit dem Forumpreis. Echt eine super spannende Geschichte.
Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Ja, sehr gerne. Immer wieder gerne. Vielleicht, wenn ihr dann noch mehr Produkte habt, können wir vielleicht nochmal reden.
Sehr gerne.
Das war Larissa Schmidt von St. Sess. Und das war der Textilwirtschaft-Podcast. Sie haben Anregungen oder Fragen? Schreiben Sie uns gerne an podcast@textilwirtschaft.de. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.